Campus.
Offenbar ist für die nächsten Tage ein Atomkrieg angekündigt. Hunderte Menschen drücken sich, eine Mischung aus Panik und Überlebenstrieb in den Augen, durch die ohnehin schon schmalen Gänge des Kleinstadtsupermarktes. Jeder ist sich selbst der Nächste, denn Vorräte müssen angelegt werden. So beginnt dein Roman Alle anderen können einpacken, über Weihnachten nach Hause. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich beim Lesen dieser Schilderung schon so ein bisschen Stressflecken bekommen habe.
Ja, ich beim Schreiben auch.
Dein Protagonist, der Bastian, der bleibt ja relativ gelassen. Wie gehst du mit Weihnachtsstress um?
Ich versuche auch relativ gelassen zu bleiben. Also ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Weihnachten und versuche mich zurückzulehnen und es zu genießen und auf mich wirken zu lassen, weil es halt wahnsinnig viel Comedy in sich birgt und die absurden Situationen so Loriot-mäßig eigentlich auf der Straße dann liegen. Und ich mag Weihnachten und mag eigentlich auch Weihnachtsstress.
Also, aber du gehst jetzt auch nicht absichtlich nochmal auf die Schildergasse am 23. und holst die letzten Geschenke?
Also nicht, das versuche ich zu vermeiden tatsächlich, weil mir das einfach zu viele Menschen sind. Und aber ich fände es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Also ich finde es immer schön, es zu beobachten, wie sich Leute Weihnachtsstress machen und das entspannt mich dann wieder. Also so wie es wahnsinnig entspannt, wenn man anderen Leuten beim Arbeiten zuguckt. So ist es mit Weihnachtsstress bei mir auch.
Aber jetzt geht's ja bald nach Hause.
Ja.
Und das Zimmer von Niklas, das ist ja der Bruder von Bastian, dem Protagonisten. Sein Zimmer ist mittlerweile ein Spa- und Wellness-Tempel geworden. Wie ist das, wenn du nach Hause kommst? Wie sieht dein Zimmer aus?
Also das ist natürlich wirklich so angelehnt, wie es bei meinen Eltern ist. Also Bastians Zimmer ist so ein bisschen die Rumpelkammer und da steht irgendwie der Heimtrainer drin und seine Eltern bezeichnen das alibimäßig als Hobbyraum und so weiter. Und eigentlich ist es nur eine Abstellkammer für alles. Und das Zimmer von Niklas, der ja inzwischen verheiratet ist und ein Kind hat und so weiter, das haben die Eltern wunderschön eingerichtet. Also mit Klimtdrucken an den frisch gestrichenen Wänden und Futonbett und also wirklich wellnessmäßig, gerade dass kein Jacuzzi drin steht. Und ein bisschen so ist es bei mir und meiner Family auch. Also das Zimmer von meiner Schwester ist wesentlich schöner als mein Zimmer. Ich glaube nicht, dass es was mit Sympathien zu tun hat. Ich glaube, meine Eltern mögen mich okay, aber meine Schwester ist gerade schwanger und ist auch verheiratet und die besucht meine Eltern einfach wesentlich öfter, als ich das mache. Und deswegen, glaube ich, haben meine Eltern da einfach einen größeren Investment-Case gesehen bei meiner Schwester als bei mir, beziehungsweise bei ihrem Zimmer als bei mir.
Ja, bei mir, ich habe auch so tatsächlich so ein Fitnessstudio in meinem Zimmer und das ist so ein bisschen das Zentrallager des eBay-Kleinanzeigen-Business meiner Mutter. Also das stapelt sich.
Verkauft die viele Sachen auf
eBay-Kleinanzeigen? Ja, jetzt gerade vor Weihnachten hat sie da die Chance gesehen.
Was verkauft die so?
Alte Playmobil-Sachen,
ja.
Dann so die alte Playstation von meinem Bruder, Drogen, Waffen, das Übliche im Darknet.
Also wenn du jetzt von deinem alten Kinderzimmer erzählst, stellt man ja schon fest, dass es so ein paar Parallelen gibt zwischen dir und Bastian. Da habe ich mich jetzt gefragt, wie viel Familie Huber steckt denn in der Familie Kollinger überhaupt?
37,4%. Also es ist schon nicht so wenig. Also ich hole mir die Inspiration, wenn ich Bücher schreibe, natürlich aus meinem Umfeld. Also meine Familie ist der Kollinger-Familie schon sehr ähnlich. Also diese Geschichte, dass der Vater von Bastian, wenn das Haus voll ist, über die Feiertage einen Badplan bei Excel erstellt und man sich exakt an diesem Plan halten muss, das ist schon sehr nah an der Realität meiner Eltern. Also mein Vater teilt schon auch ein, wer wann ins Bad geht und so weiter. Und auch, dass Bastians Mutter ihn mit Essen überhäuft, wenn er, also er nimmt ja 2 Kilo zu, nur wenn er durch die Haustür tritt. Das ist bei meinen Eltern auch so. Also meine Mutter kocht wahnsinnig gut und ich esse wahnsinnig gut und das ergänzt sich hervorragend.
Eine Figur, die ja auch über Weihnachten da ist, ist der Opa Georg. Und der Opa Georg, der greift ja manchmal bei Geschenken ein bisschen daneben, so die Zigaretten für die Elfjährigen.
Ja, das erinnert mich nur so gut.
Erinnert mich ein bisschen an meine eigene Familie. Meine Schwester hat mal in der Hochzeit ihrer Teenie alles rosa Phase einen Pokerkoffer also einfach random bekommen und war dann so,
cool.
Danke. Also, wie sieht das bei dir aus?
Was jetzt ist die Glücksspielsüchtig. Ja.
Vielleicht. Aber mit schlechten Geschenken habe ich auf jeden Fall Erfahrung gemacht. Wie sieht das da bei dir aus? Was war das Schlimmste, was du bekommen hast oder vielleicht selber verschenkt hast?
Das Schlimmste, was ich bekommen habe, war von meiner Freundin mal ein wahnsinnig hässliches T-Shirt. Oh Gott, das darf die nie hören. Als wir gerade frisch zusammen waren, das habe ich nie angezogen. Kein einziges Mal. Und ansonsten haben meine Eltern ein sehr gutes Händchen für Geschenke, weil ich ihnen immer die Links schicke mit meinen Wünschen und die dann nur auf Bestellen drücken müssen.
So macht man das heute.
So macht man das heute, ne? Also es geht eigentlich. Und ich selber habe meiner Mutter letztes Jahr eine Heizdecke zum Anziehen geschenkt und habe, ich war jetzt letztens bei meiner Family im November und habe gefragt, wie oft die denn schon anhatte. Kein einziges Mal. Nie.
Also ich finde das ein super Geschenk.
Ja,
also,
dann kriegst du das von mir dieses Jahr zu Weihnachten.
Ich sag meinen Eltern noch Bescheid, die sind die ganze Zeit sehr penetrant am Fragen, so, was möchtest du? Demnächst Wunschzettel zugeschickt, Heizdecke steht drauf.
Perfekt.
Du schreibst ja nicht nur Bestseller-Romane, sondern auch Mörder-Gags.
Mörder-Gags, nur.
Du bist unter anderem im Autorenteam vom Neo-Magazin Royal und eine Legende besagt, dass Jan Böhmermann dich auf Twitter entdeckt hat. Das erzählt man sich auf der Straße.
Das erzählt man sich auf der Straße,
Kölns.
Ich erzähle das auf der Straße immer rum. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich auf meinem Twitter-Account, den lesen überraschend viele Menschen und Jan hat den auch irgendwann gelesen. Und habe mir dann irgendwann geschrieben, ob ich Lust habe, beim Stand-Up mitzuschreiben. Stand-Up ist beim Neo-Magazin der Part ganz am Anfang, wenn Jan hinterm Vorhang vorkommt und die Woche so in Gags Revue passieren lässt. Und er hat er damals gefragt, habe ich noch in Berlin gewohnt, ob ich Lust hätte, bei diesem Stand-Up-Part mitzuschreiben. Und es läuft dann so, man kommt dann in den externen Autorenpool und einmal die Woche, kurz vor der Sendung, schickt die Redaktion vom Neo-Magazin Themen rum, die dann im Stand-Up behandelt werden. Und der externe Autorenpool schreibt dann Gag-Vorschläge und Jan und die Autoren vor Ort, zu denen ich jetzt auch gehöre, wählen dann die Witze aus. Und wenn ein Witz in der Sendung ist, wird man für den Witz bezahlt. Dann gibt es 130 Euro oder so pro Witz. Und ich war da relativ gut und irgendwann war es dann so, dass Jan gefragt hat, willst du nicht nur für den Stand-Up, sondern auch für die komplette Sendung mitschreiben? Und dann bin ich nach Köln gezogen.
Wie viele Leute sind so in diesem externen Pool?
Ich weiß es tatsächlich nicht, weil den macht ein Kollege, aber ich glaube so zwischen 20 und 30. Das wechselt immer so ein bisschen, aber schon nicht wenige.
Also klingt nach Twitter als Sprungbrett auf jeden Fall.
Ja, ist wirklich so.
Du hast ja auch den Buchdeal über Twitter bekommen, richtig?
Ja, den allerersten. Also das ist jetzt, alle anderen können einpacken, ist jetzt mein drittes Buch. Und Fruchtfliegendomteur ist das erste Buch. Und da hat mich damals Pieper gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben, weil die meinen Twitter-Account gelesen haben. Und das habe ich dann gemacht, ohne lang nachzudenken, was man dem Buch anmerkt.
Quatsch.
Ah, nee.
Aber du spielst jetzt viele Medien gleichzeitig und also wie entscheidest du da, was du jetzt twitterst, was ins Neo-Magazin kommt und was ins nächste Buch?
Ich priorisiere tatsächlich, also bei, wenn ich so wie jetzt gerade in den heißen Phasen fürs Neo-Magazin arbeite, richte ich meine Konzentration schon aufs Neo-Magazin. Also da, man merkt es auch immer, dass ich dann zu der Zeit weniger twittere und wenn ich was twittere, dann bloß immer, oh Gott, ich bin müde, erschieß mich bitte. Da fließt so die Kreativität auf jeden Fall ins Neo-Magazin. Und in der Zeit, in der ich Bücher schreibe, ist das mit den Büchern ebenso. Und Twitter funktioniert bei mir mehr als ein Ventil. Also wenn ich jetzt irgendwelche skurrilen Situationen erlebe oder das Gefühl habe, ich muss mich jetzt zu der und der Thematik äußern, dann haue ich einen Tweet raus. Aber das ist meistens, Twitter funktioniert bei mir nebenbei tatsächlich. Und aufs andere fokussiere ich mich.
Es läuft alles ganz, ganz
normal. Das, also ich habe das schon mal in einem anderen Interview gesagt, ich kann halt sonst nichts. Das ist wirklich so. Ich bewundere halt Leute, die jetzt Bäcker sind und Brot backen können oder die Architekten sind und
aber
ein Haus bauen können.
Aber es ist auch ein Handwerk, was du
machst. Es ist auch ein Handwerk, ja, schon. Und das ist das einzige Handwerk, das ich kann.
Aber jetzt mal von Twitter abgesehen, wenn du beim Neo-Magazin bist, ihr seid ja ein Team. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schreibt ihr so Gags oder ganze Sendungen in dem Sinne, setzt ihr euch da viel zusammen oder ist es auch mal so, nee, der Gag, die Idee gehört dem Christian, der setzt sich jetzt da mal in die Ecke und arbeitet da dran?
Auch. Also es ist tatsächlich so, es gibt einen Autorenraum, wer mal die Hashtag-Konferenz vom Neo-Magazin gesehen hat, kennt es vielleicht und da sitzen wir Autoren, wir sind immer so 6, 7 Autoren und Jan und Ralf und 2, 3 Redakteure vom ZDF sitzen da drin. Und wir besprechen dann Themen. Also jeder macht so Themenvorschläge oder wir gucken einfach, was gestern so im Fernsehen lief und machen uns darüber lustig. Und daraus ergeben sich dann oft Themenfelder, aus denen wir dann Stücke machen. Also ob wir jetzt eine Matz schreiben oder ob das dann im Stand-up behandelt wird oder ob wir eine Studioaktion machen. Und wenn beschlossen ist, wir machen das und das, dann setzen wir uns in Teams zusammen. Zwei Leute, manchmal drei Leute, manchmal auch allein, ein Team allein. Und dann ist halt die Aufgabe, ein Stück zu schreiben, das so und so lang ist. Das wird dann vorgestellt, also unserem Head-Autor. Wenn ich jetzt mit Max zusammen, was weiß ich, ein Stück schreibe, dann stellen wir das unserem Head-Autor vor. Der hat dann noch meistens ein paar Verbesserungsvorschläge oder findet irgendwas nicht so gut. Und dann stellen wir es Jan vor und dann machen wir es oder nicht.
Und wie läuft es zum Beispiel ab, wenn man, also ich kann mir vorstellen, dass manche Sachen relativ schnell so umgesetzt werden, aber es gibt ja auch größere Projekte, also ich kann mir vorstellen, dass Vera Fake hat sehr lange gedauert, aber auch sowas wie letztes Jahr die letzte Stunde vor den Ferien, die ihr gemacht habt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert so eine Sendungsplanung? Also
das ist von Woche zu Woche natürlich unterschiedlich, aber sowas wie bei der letzten Stunde vor den Ferien, also bei dieser, wir nennen das immer Fiction-Folge, da ist es so, dass wir natürlich am Anfang des Jahres wissen, wir müssen zu dem und dem Zeitpunkt ein Drehbuch fertig haben für diese Folge. Und das läuft dann einfach neben dem normalen Redaktionsbetrieb für die wöchentliche Sendung nebenher. Und ich glaube, bei Verafake war es auch so, dass die das nebenher gemacht haben. Das war nie geplant, das muss bis da und dahin fertig sein, sondern das lief neben der normalen Wochenvorbereitung. Und für die normale Sendung ist es so, dass unsere Redaktionsleitung immer einen Sendeplan erstellt. Die hat immer im Blick, wie viel von der Sendung schon gefüllt ist und so weiter. Und da gibt es natürlich Stücke, die mehr Vorlauf haben. Wenn wir jetzt eine Folge drehen mit Florentin, wo er irgendwelche Geheimnisse und irgendwelche Verschwörungstheorien aufdeckt und so weiter, wissen wir natürlich schon länger vorher, da werden die Nobelpreise zum Beispiel verliehen, wie in der letzten Folge, darum stricken wir eine Geschichte und so. Und dafür ein Kollege von mir und Max und ich haben das zusammengeschrieben und wir wussten, wir haben dafür 2 Wochen Zeit. Und manchmal ist es aber auch so, dass irgendwas Aktuelles passiert und dann müssen wir sofort reagieren und dann heißt es, ihr müsst morgen ein Stück fertig haben, das gibt's auch.
Dann kann es ja bestimmt auch sein, dass sich manche Beiträge immer weiter nach hinten schieben,
ja,
die so...
Ja, das gibt's auch, ja. Tatsächlich. Kann ich nicht verraten.
So, nee, ich wollte jetzt keine Eterna raus.
Ja. Es waren ziemlich viele Neo-Magazin Insider, also ich glaube, wir haben erstmal genug.
Jetzt habe ich noch eine Frage für alle angehenden Gag-Autoren und Autorinnen, alle Leute auch bei uns in der Redaktion, die vielleicht irgendwann mal was mit witzig sein machen wollen. Ja. Wie wird man das, beziehungsweise hast du vielleicht Tipps für Leute, die da Lust drauf haben?
Schreiben, so viel wie es geht, einfach schreiben. Also ein Twitter-Account ist super und selbst wenn den niemand liest, weil diese Disziplin, die man da auf Twitter übt, das nennt sich One-Liner, also das ist das, was die Leute im externen Autorenpool und auch wir halt vor Ort noch machen und das ist eigentlich so die Basis, um Comedy-Autor zu sein. Also aus dem Nichts einen kurzen Witz schreiben. Zu einer Thematik. Und das kann man auf Twitter fantastisch üben. Und wie gesagt, auch wenn man keine Follower hat, weil dieses Gefühl, dass das, was man schreibt, plötzlich im Internet steht und jeder theoretisch lesen könnte, was man da geschrieben hat, das setzt dann halt unter Druck. Und wenn man das viel macht, dann kriegt man auch Follower dazu und dann lesen das immer mehr Leute und irgendwann liest das jemand, der eben eine Late-Night-Show hat und der einen dann fragt, ob man nach Köln ziehen möchte. Also Twitter ist tatsächlich das beste Medium. Um da zu üben. Und man kann sich auch ganz klassisch einfach bewerben. Also man kann einfach, ob das jetzt bei uns ist oder auch bei Luke oder bei Late Night Berlin oder sonst was, man kann sich einfach initiativ bewerben. Man kann einfach sagen, hey, ich bin witzig, guckt mal, ich bin hier und hier und hier witzig, ladet mich mal ein.
Man kann also einfach so eine Liste an One-Linern schicken.
Ja, also nicht zu viele. Das ist immer so sowas, also wir kriegen relativ viele Bewerbungen, die dann irgendwie 10 Seiten lang sind. Und auch nicht versuchen, aber das ist jetzt Geschmackssache von mir selber, nicht im Anschreiben und so witzig sein. Immer lieber informativ und dann, was die Arbeitsproben angeht, lieber expliziter sein. Das ist immer, funktioniert meiner Erfahrung nach besser. Und nicht aufgeben. Also auch einfach machen, tatsächlich.
Um jetzt nochmal einen großen Bogen zu schlagen, wo wir angefangen haben, nächste Woche, ist Weihnachten. Planst du noch einen dritten Teil zum Kollinger Universum oder aber haben wir nächstes Jahr an Weihnachten spritzige Kurzgeschichten aus dem Freibad unterm Baum liegen?
Ja, oder Chanukka oder so, oder ich mache so alle Feiertage durch.
Der Osterhase von Christian Huber.
Es ist, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich glaube jetzt für nächstes Jahr noch nicht direkt einen Nachfolger. Ich brauche einfach mal eine Pause. Also ich habe das Buch jetzt, das alle anderen können einpacken, und auch den Vorgänger, 7 Kilo in 3 Tagen, jeweils im Sommer in 3 Monaten durchgeschrieben und hatte nie einen Sommer. Und ich brauche einfach mal wieder Pause. Ich bin einfach echt fertig. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das jetzt genau ankommt, das neue Buch, wobei ich jetzt vor einer halben Stunde die E-Mail gekriegt habe, dass es ein Spiegel-Bestseller ist. Und,
was man halt so für E-Mails bekommt,
ja,
also kriege ich auch täglich.
Das ist völlig verrückt. Und jetzt mal gucken, wie das weitergeht mit dem Buch und so. Und ich mache dann erstmal Urlaub und im Januar schreibe ich ein Comedy-Programm für einen Comedian in Bayern. Und dann geht es im Februar mit dem Neo-Magazin weiter und dann mal gucken, wie und so, ja.
Kannst ja auch mal schauen. Also in Bayern ist es ja auch ein bisschen kälter. Vielleicht bei Minusgraden oder so hast du plötzlich die Inspiration, da halt
ja,
irgendwie was über Sonne oder
Urlaub
zu schreiben.
Ich glaube, es ist die soziale Kälte in Bayern. So.
Doppelte Kälte, ja. Doppelt gute Sommergeschichten. ich glaube auf jeden Fall, dass da noch gute Sachen von dir kommen.
Das freut mich.
Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Orangensaft.
Bitteschön.
www.kölncampus.com